In der heutigen Folge dreht sich alles um die Frage, wie Führung nicht nur leistungsstark, sondern auch gesund gestaltet werden kann. Zu Gast ist Patrick Wiederhake, Geschäftsführer der HR-Beratung Profil M. Wir sprechen darüber, was eine gesunde Führungskultur ausmacht und warum sie gerade heute wichtiger ist denn je. Eine wichtige Kernbotschaft von Patrick in diesem Zusammenhang ist, dass gesunde Führung nicht bedeutet, auf Leistung zu verzichten. Patrick teilt in der Folge seine Erfahrung aus der Praxis, wie Führungskräfte sowohl die Gesundheit ihrer Teams als auch ihre eigene Resilienz stärken können. Hierbei kommt es insbesondere auf eine offene Gesprächskultur an. Am Ende gibt es 3 konkrete Impulse, wie Unternehmen gesunde Führung sofort und nachhaltig stärken können. Ich bin Achim Freier von Mitgestalten und wünsche dir viel Spaß beim Zuhören.
Zufrieden arbeiten, den Podcast für Personaler und Entscheider im deutschen Mittelstand. Wir unterstützen dich dabei, dein Unternehmen durch mehr Zufriedenheit am Arbeitsplatz nachhaltig erfolgreich zu machen.
Hallo und herzlich willkommen, Patrick Wiederhake im Zufrieden arbeiten Podcast. Du bist Geschäftsführung in der HR-Beratung Profil M. Ihr habt euch so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, Führung etwas nach vorne zu bringen. Ihr beratet Organisationen rund um das Thema Führung. Heute soll es um das Thema gesunde Führungskultur gehen. Ich würde dich einladen, wie alle Podcast-Gäste, dich einmal kurz vorzustellen und vielleicht so ein paar Hinweise zu geben, was so die wichtigsten Schritte hin zu deiner aktuellen Rolle waren.
Ja, hallo und erstmal vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich hier sein darf. Ja, genau. Also ich bin Patrick, bin einer der Gesellschafter und Geschäftsführer von Profil M. Wir beschäftigen uns mit dem Thema Führung. Wir machen Assessments und Führungskräfteentwicklung und beraten zum Thema Führungskultur mit einem Unternehmen, was jetzt so 120 festangestellte Menschen beschäftigt. Und ich bin selber keiner der Gründer. Ich bin 2010 zu Profil M gekommen. Uns gibt es seit 2001 schon und bin nach meinem Psychologiestudium und einigen Jahren als freier Berater dann bei Profil M eingestiegen, ganz normal als Berater, habe dann irgendwann das Thema dort mit etabliert, zu dem wir heute kommen, gesunde Führung, und bin 2019 dann Mitgesellschafter geworden und jetzt einer der Geschäftsführer. Wir sind 5, alle 4 Gründerinnen und Gründer sind noch im Unternehmen, eine davon jetzt in der internen Rolle, 3 noch in der Geschäftsführung und ein Kollege und ich sind neu dazugekommen.
Okay. Durchaus eine große Beratung dann inzwischen. Wenn wir direkt ins Thema einsteigen, wo hast du selbst mal die Erfahrung gemacht, das ist gesunde Führung, das hat dazu beigetragen, dass vielleicht sich meine Gesundheit positiv entwickelt hat oder zumindest nicht in negative Richtung entwickelt hat?
Das kann ich noch gut erinnern. Das war tatsächlich auch die Kultur, die ich bei Profil M damals kennengelernt habe. Als ich eingestiegen bin, gab es eine Veranstaltung, es war ein Assessment, da waren viele Native Speaker aus England dabei. Und der Kunde hat hinterher gesagt, ja, der Wiederhake, sein Englisch ist nicht gut genug, den wollen wir nicht mehr hier bei uns in dem Projekt. Und dann weiß ich noch, dass ich glaube, mit 3 der 4 Geschäftsführer damals telefoniert habe, auch am selben Tag oder am Tag danach. Eine sagte, also meine Mentorin sagte, oh, da brauchen wir jetzt einen Englischkurs für dich, am besten fährst du mal eine Woche nach England. Der andere sagte, ja, da musst du jetzt viele englischsprachige Projekte machen. Und der dritte sagte, hör mal, du bist doch bei dem Kunden rausgeflogen, hast doch jetzt ein paar Tage Zeit, ich hätte da ein anderes Projekt, wo ich dich gerne mit einsetzen würde. Und was ich da gemerkt habe, war so, dass eine Situation, die für mich sehr belastend war, also als neuer Berater bei einem Kunden rauszufliegen, ist jetzt nicht besonders angenehm, dass die so aufgefangen wurde, dass überhaupt nicht in Frage gestellt wurde, dass das ein Thema ist, was man durchaus lösen kann und dass man mir das zugetraut hat und entsprechend auch Ressourcen bereitgestellt, um das dann auch zu machen und zu schaffen. Und das war ein total gutes Gefühl, was sozusagen den Stress in der Situation eigentlich sofort kanalisiert hat auf ja, eine Lösung und eine mögliche Aktion, ohne dass da für mich irgendwie spürbar Vertrauen beschädigt war oder Ähnliches.
Also man geht da wahrscheinlich in so Gespräche rein mit der Erwartung, jetzt kriegt man ein bisschen einen auf den Deckel, hier brauchen wir den Kunden verloren, wobei ihr den ja wahrscheinlich gehalten habt, sondern nur anders besetzt habt. Okay, das ist ein schönes Beispiel. Wenn du es so definieren müsstest, was wäre eine gesunde Führungskultur für dich? Und ich meine, das Thema gesunde Arbeit insgesamt hat ja einen wachsenden Stellenwert. Warum denkst du, wird das Thema immer wichtiger?
Ja, gute Frage. Zunächst mal zu dem, was es eigentlich ist. Und da gibt es durchaus unterschiedliche Sichtweisen und Perspektiven. Meine geht so. Ich würde sagen, gesund ist eine Führungskultur dann, wenn Mitarbeiter und auch Führungskräfte selber im Unternehmen ihr Potenzial entfalten und Ziele erreichen können und dabei aber auch die Gelegenheit haben, Ressourcen so aufzubauen, dass sie dazu auch in der Lage sind und dass sie auch mit Belastungsphasen, die es sicher geben wird, angemessen umgehen können. Und dann kommt noch dazu, dass natürlich auch gesunde Führungskultur sich im Umgang mit Krankheit zeigt, also dass Belastung und Überlastung auch ernst genommen wird und man dann auch entsprechend unterstützt, sodass Mitarbeitende wieder leistungsfähig werden und wieder ihr Potenzial weiter entfalten können. Ja, also für mich ist wichtig, dass gesunde Führungskultur nicht gleichgesetzt ist mit, es gibt keine Belastung. Ja, ganz im Gegenteil, zur Gesundheit, da kommen wir vielleicht noch mal ein bisschen drauf, gehört aus meiner Sicht auch, dass man sich belastet. Dafür kann man viele Beispiele finden, dass das so ist. Sondern die gesunde Führungskultur zeigt sich darin, dass Gesundheit eben auch als Ziel in der Kultur auch anerkannt und ernst genommen wird. Also wir wollen eine Kultur, in der Menschen auch gesund bleiben können, ja, und in der sie auch wachsen können und sich entwickeln können. Und vielleicht ein letzter Satz noch dazu. Es ist natürlich auch die Pflicht eines jeden Arbeitgebers, nicht nur Krankheiten und Unfälle zu vermeiden, sondern auch dazu beizutragen, dass ein gesundheitsförderliches Arbeitsumfeld auch geschaffen wird.
Was gehört für dich zu einer gesunden Führungskultur dazu? Du hast eben einen Punkt schon genannt, das ist so ein bisschen Umgang mit Fehlern oder mit Misserfolgen, mit, ja, nennen wir es mal Niederlagen. Was gehört noch dazu?
Also, vielleicht macht es dann Sinn, auch einmal zu schauen, was Menschen krank macht. Und dann komme ich gleich sofort zu deiner Frage. Ja, und Krankheit und also im psychischen Sinne dann häufig auch über Stress und Überlastung steht in der Regel dadurch, dass die Ressourcen nicht mehr zu den Anforderungen passen. Das heißt, es werden Dinge von mir erwartet, die ich nicht leisten kann. Und jetzt gibt es für diese Überlastung, also dieses Ungleichgewicht, unterschiedliche Gründe. Es kann einmal die schiere Menge der Anforderungen sein. Also ich kriege einfach immer mehr auf den Tisch und werde nicht dabei unterstützt, das irgendwie zu priorisieren oder auch nicht ermutigt dazu. Oder mir fehlen eben Arbeitsmittel, also auch in technischer Hinsicht. Ja, also das Leben wird mir irgendwie schwer gemacht. Oder mir fehlen einfach persönliche Ressourcen und Kompetenzen, sodass ich nicht in der Lage bin, die Arbeit auch erfolgreich zu bewältigen. Und das macht Menschen krank. Ja, und von daher gehört für mich umgekehrt zu einer gesunden und gesundheitsförderlichen Kultur, was mehr ist als jetzt nur Vermeiden von Krankheit, auf jeden Fall dazu, dass es eine Sensibilität dafür gibt, wie belastet Mitarbeitende sind, wie viel man ihnen auch auf den Tisch legt und ob sie die Ressourcen haben, um die Aufgaben eben auch zu bewältigen, aber auch die richtigen Mittel zur Verfügung zu stellen, sodass auch unnötige Belastungen durch beispielsweise, sei es ein schlechtes Licht, ja, oder Lautstärke im Büro vermieden wird. Also das sind also viele Ansatzpunkte. Man kann sagen, es gibt nicht so den einen Punkt. Was sicher die Klammer ist, ist überhaupt eben Gesundheit als Ziel zu definieren, so wie ich das eben gesagt habe. Ja, aber dann gibt es ganz viele Ansatzpunkte, die man da unternehmen kann. Und das sieht auch bei jedem Unternehmen ein bisschen anders aus. Also bei uns in der Beratung sieht gesunde Führungskultur anders aus als in einem produzierenden Unternehmen oder in der Verwaltung. Ja, das sind andere Ansätze, die man da braucht.
Ist Belastung ja ein relativ subjektives Thema, gerade so eine psychische Belastung. Eine Person, die selbst schon mal in einer Burnout-Situation war, wird wahrscheinlich sehr viel sensibler reagieren auf bestimmte Arbeitsbelastungen. Oft, jetzt gehen wir schon einen Schritt weiter, oft ist es ja auch so, dass besonders belastbare Personen in Führungspositionen gehoben werden und dann auch mit dieser Erwartungshaltung an ihre Mitarbeitenden rangehen. Wie kann man Belastungen wahrnehmen? Wie kann man sie messen vielleicht, wenn das überhaupt notwendig ist?
Also genau, da müssen wir einmal gucken, wovon wir reden. In der Psychologie meint man mit Belastung in der Regel das, was am Ende rauskommt. Also ich fühle mich krank oder ich werde tatsächlich krank. Oder im Team gibt es mehr Konflikte, was auch häufig eine Folge ist von Überlastung. Ja? Und das heißt, als Führungskraft ist es so, und da waren mehrere wichtige Aspekte in dem, was du gesagt hast. Als Führungskraft ist, glaube ich, erstmal wichtig, auch am Ende zu schauen, was ist eigentlich die Situation und was zeigt sich darin. Also wie ist mein Krankenstand, wie ist die Stimmung im Team, gibt es viele Konflikte, wie ist unsere Qualität, machen wir hier gute Arbeit oder nicht. Ja, das können alles Indikatoren sein für eine Überlastung und für einen nicht so konstruktiven Umgang mit den Beanspruchungen und den Anforderungen, die eben da sind. Du hast recht, Führungskräfte sind selber oft nicht so sensibel dafür, weil sie häufig genau deswegen auch in Führungsrollen und Verantwortung kommen, weil sie eben auch bereit dazu und motiviert dazu sind, sich auch bis an die eigenen Grenzen und manchmal darüber hinaus auch zu belasten, also auch Anforderungen anzunehmen, die andere schon ablehnen würden. Und dann ist immer die Gefahr, dass man sich selber, so wie wir das alle immer machen, so als Maßstab nimmt und dann sagt, okay, die anderen weichen jetzt halt irgendwie ein bisschen von mir ab. Und wenn ich das in dem Thema tue, dann habe ich in der Regel ja Anforderungen, die nicht fürs ganze Team realistisch sind. Und da muss ich also sensibel sein und gucken, was ist auch eine realistische Erwartung an durchschnittliche Mitarbeitende in meinem Team. Und auch das unterscheidet sich natürlich von Unternehmen zu Unternehmen oder von Branche zu Branche.
Wie macht ihr das intern? Also habt ihr irgendwie ein Signal, was ihr euch gebt, um zu zeigen, wir sind hier gerade an der Belastungsgrenze oder ich brauche Hilfe? Ne? Das ist ja auch so ein nicht so gern gesagter Satz.
In der Tat ist das so. Und wenn ich jetzt mal nur auch auf unsere beratenden Organisationen schaue, das heißt, wir haben so ein Internal Solutions Team, die sind Leute, die so im HR-Bereich, im Finance-Bereich, in der Assistenz arbeiten. Und dann haben wir eben unsere Beraterinnen und Berater. Und ich schaue jetzt mal einmal auf die Seite der Beratung, weil da wird, glaube ich, deutlich, was auch so das Besondere ist. Das sind alles, also man kann sagen, alle bei uns im Unternehmen sind sehr motiviert. Wir haben einen sehr hohen Anspruch, dass wir wollen die Besten sein in dem, was wir tun. Das vermitteln wir auch unseren Leuten. Und wir wollen auch Menschen, die auch an sich einen hohen Anspruch haben. Und in der Beratungsorganisation ist es so, dass wir da sehr viele Freiheitsgrade gewähren in der Art, wie man seine Arbeit gestaltet, wie viel man arbeitet. Ja, da ist sehr viel Freiheit. Und es entsteht aber so ein Pull-Effekt, weil es ist immer irgendwie Arbeit da und man kann immer noch was machen und die Leute mögen, was sie tun und sie arbeiten auch gern fürs Team. Und so entsteht eher so ein Pull-Effekt, dass die Leute quasi mehr Arbeit annehmen, wenn man nicht aufpasst, als ihnen vielleicht gut tut. Dauerhaft zumindest, weil es ist ein Dauerlauf. Ne? Das ist kein Sprint bei uns, sondern es ist ein Dauerlauf. Und das heißt, wir sind eigentlich eher in der Situation, dass wir managen müssen, dass und auch die Leute darin unterstützen müssen, dass sie eine Sensibilität für die eigenen Belastungsgrenzen bekommen. Ja, und dass sie auch auf jeden Fall immer das Gefühl haben, sie können die Hand heben und kriegen auch Unterstützung oder werden auch mal rausgenommen aus einem Termin oder kriegen andere Arten von Hilfe und Unterstützungsleistung angeboten, wenn es notwendig ist. Das heißt, es ist schon eine Balance aus, also unsere Leute sind schon immer so an der Balance von, ja, ich belaste mich eben, ich nehme viel an und muss dann gucken, dass ich auch genug Regeneration einbaue. Also die Metapher ist sicher eher eine aus dem Leistungssport, ne, wo man sagt, also Leute gehen an ihre Grenzen, wollen das auch, ja, erleben sich auch wirksam dadurch, brauchen aber umgekehrt einen guten Support, gute Regenerationsmöglichkeiten, um eben dauerhaft auch dazu in der Lage zu sein. Und darauf legen wir sehr viel Wert. Und bei uns kriegt man zum Beispiel auch, wenn man bei uns anfängt, gleich ein Coaching, was über 2-3 Sessions sich genau mit dieser Frage beschäftigt, was sind so meine eigenen Antreiber, was sind die Fallen in unserer Kultur, in die ich so reingeraten kann, damit ich auch individuell schon mal eine gewisse Sensibilität entwickle. Auf der anderen Seite wollen wir das natürlich nur nicht nur auf die Einzelnen abwälzen, sozusagen die Verantwortung darauf, sondern das ist auch eigentlich immer ein Gespräch aus der Führungsposition heraus, zu sagen, ne, wie geht's dir, wie kommst du zurecht und so weiter, um immer so diesen Check-in zu haben und eine vertrauensvolle, offene Art der Zusammenarbeit. Und wenn ich noch einen letzten Punkt sagen darf, dann ist das etwas, was sich bei uns auch verändert hat über die Jahre. Wir haben uns früher sehr viel mehr Heldengeschichten und Heldinnengeschichten erzählt, die mit einem Durchstehen und dann doch irgendwie noch mit einer Nachtschicht möglich machen und so zu tun hatten. Also ja, irgendwas war schiefgelaufen im Projekt, aber dann habe ich irgendwie das Wochenende durchgearbeitet und dann hat es irgendwie doch noch grandios funktioniert. Und wir sind sensibel geworden dafür, welche Art von Heldinnen und Heldengeschichten wir uns untereinander erzählen und wen wir auch wofür sozusagen aufs Tablett heben und besonders vielleicht mal für eine Leistung herausstellen. Und wir achten darauf, dass es eben keine Geschichten sind, die mit Überlastung zu tun haben oder einer Vernachlässigung von Familie, Freunden und so weiter. Ja, also, sondern dass eher inhaltliche Themen sind.
Okay, also ihr habt da sozusagen einen Kulturwandel hinbekommen, der unter anderem damit zu tun hat, wie geht ihr damit um, wenn jemand in Überlastung gegangen ist? Feiert ihr das oder sagt ihr eher, das ist eine herausfordernde Situation gewesen? Schön, dass du es geschafft hast, aber eigentlich wollen wir das hier an der Stelle nicht. Das ist so die Herangehensweise. Wenn Du sagst, ihr schaut euch genau an, was sind die Grenzen der Menschen, ne? Und was kann eine Führungskraft denn tun, wenn sie die Grenzen von einer Person erkennt und die geht bewusst immer über diese Grenze, weil für sie ist gerade das Thema Arbeit in ihrer persönlichen Biografie gerade extrem hoch angesiedelt oder, keine Ahnung, im familiären Kontext läuft es nicht so und man schaufelt sich bewusst zu mit Arbeit. Was ist die Aufgabe der Führungskraft in dem Kontext?
Also zum einen gibt es so ganz, sagen wir mal, greifbare Dinge wie ein Arbeitszeitgesetz. Ja? Also in das sollte ich mal reingeschaut haben als Führungskraft oder mit meiner HR-Abteilung darüber gesprochen haben, was da eigentlich so die rechtlichen Rahmenbedingungen sind. Es gibt auf jeden Fall schon mal einen Rahmen vor, ne? In dem man sich dann so oder so bewegen sollte. Und dann ist es jetzt so, dass es leider nicht so eine ganz einfache Antwort auf diese Frage gibt. Und das liegt an Folgendem. Menschen, die so arbeiten, um zu leben, so, ja, irgendwas muss man tun, um Geld zu verdienen, ja, die sind häufig, also die reagieren häufig sichtbarer auf Überlastung, weil sie sich beschweren, weil sie Anzeichen schnell von Krankheit entwickeln etc., ja, und weil sie so ein bisschen wie so ein Schneeberg in der Sonne anfangen zu schmelzen. Und da hat man als Führungskraft, kriegt man häufig sehr schnell mit, dass hier eine Belastung vorliegt und dass die Anforderungen gegebenenfalls zu hoch sind oder dass Kompetenzen fehlen etc. Menschen, die, so wie du das sagst, sehr viel aus ihrer Arbeit ziehen, die also eine hohe Identifikation mit ihrer Rolle haben, Menschen, bei denen die Arbeit ein ganz wesentlicher Teil auch der eigenen Identität und des Selbstverständnisses ist, die ziehen häufig auch dann noch tatsächlich viel Positives aus ihrer Arbeit, wenn sie eigentlich schon überarbeitet sind. Und das ist dann, ich habe als Metapher immer so eine Eisfläche, wo eben es nicht wie beim Schnee von oben schmilzt, sondern wo von unten es eigentlich immer dünner wird und wo man von außen auch die Person selber oft nie so genau weiß, wie dick ist das Eis jetzt eigentlich noch. Ja, und das heißt, das ist auch aus der Führungssicht deutlich schwieriger. Einfach nur zu sagen, mach halt weniger, hilft dann nicht. Weil die Leute dadurch unter Stress kommen, denken, ja Gott, sie sind jetzt Minderleister, sie schaffen hier überhaupt nichts mehr, unzufrieden sind mit sich und das wiederum eine Belastung ist. Das heißt, einfach nur dieses mach halt weniger, das funktioniert nicht, sondern da geht es wirklich darum, und da bin ich nochmal so beim Leistungssport, die Belastung auch wirklich zu managen, dafür zu sensibilisieren für die Bedeutung von Regeneration, von einem Leben außerhalb der Arbeit, von anderen, von Hobbys, ja, und darüber kann ich auch als Führungskraft sprechen, ne? Was hast du sonst, was lenkt dich ab oder was sind sonst auch noch wichtige Kraftquellen für dich im Leben, ja, und dann ist, also ein Zeichen, wenn man jetzt wissen will, wie dick ist diese Eisfläche noch, ja, dann ist ein Indikator auf jeden Fall immer einfach eine Veränderung im Verhalten. Das kann im Übrigen auch manchmal was, also paradoxerweise was scheinbar Positives sein, wie eine Person ist auf einmal besonders gut gelaunt, macht ganz viele Witze, ist irgendwie ganz aufgedreht oder so. Ja, das kann, also jede Verhaltensveränderung sollte mich überhaupt irgendwie erstmal sensibilisieren und mal nachhorchen lassen. Ja. Aber es gibt viele Beispiele, vielleicht auch das so zur Entlastung von Führungskräften, wo Menschen, die auch jetzt auch nochmal im Sport oder in anderen hochprofessionell organisierten Bereichen, die von einem Tag auf den anderen umkippen, nicht mehr belastbar sind, in eine Belastungsdepression beispielsweise reinrutschen und niemand hat so richtig kommen sehen. Ja, im Nachhinein gibt es da natürlich Anzeichen dafür, aber es gibt eben auch viele Menschen, die haben die gleichen Anzeichen und die, ne, arbeiten bis zum Rentenalter ganz normal weiter, ja, und sind happy dabei.
Okay, jetzt haben wir so eine Person, die sich schwer tut damit, ihre eigene Belastung zu erkennen. Man hat so eine Verhaltensveränderung gesehen, die einen so ein bisschen skeptisch werden lässt. Wie kriegt man es hin? Wie kommt man da ins Gespräch? Wie kann man eine offenere Gesprächskultur fördern?
Also, das ist für viele Führungskräfte tatsächlich eine Herausforderung, genau auch an der Stelle so das richtige Maß zu finden, wenn es darum geht, zu schauen, wie privat rede ich eigentlich. Und das Reden über Gesundheit und Belastungserleben und Überforderung ist immer irgendwie auch was Privates. Das ist manchmal auch für Mitarbeitende etwas schambesetzt. Da stecken Muster dahinter, die sie schon im Grunde seit ihrer Kindheit immer weiterentwickelt haben, Antreiber, ne, die sie auch als Teil ihrer Persönlichkeit erleben. Und da hinzugucken als Führungskraft ist nicht ganz ohne. Und das geht auch nur einmal, würde ich sagen, über die Zeit. Also, dass man Vertrauen aufbaut, indem man eben vor allen Dingen erstmal Interesse zeigt an der Wahrnehmung, an dem Erleben der Mitarbeitenden, ohne das A sofort irgendwie zu beurteilen, oh, na, das ist doch also bist du doch bekloppt, dass du das so machst oder ne, warum machst du denn dies oder jenes, das ist doch nicht gut. Also das nicht beurteilen sofort und auch nicht, ist auch ganz wichtig, nicht sofort in so einen Lösungsmodus gehen. Ah, okay, da machen wir jetzt dies und das, sondern wirklich erstmal Vertrauen aufbauen, indem man Interesse dafür zeigt, wie die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter die konkrete Situation erlebt. Ja, das ist erstmal, und das ist für, auch für Mitarbeitende häufig so ein Gefühl von, okay, ich kann was sagen, ohne dass es sanktioniert wird. Ich kann auch mal was sagen, was vielleicht, ich hatte eben Arbeitszeitgesetz gesagt, wenn jetzt mir eine Mitarbeiterin erzählt, naja, gestern habe ich bis 12 Uhr nachts gearbeitet, dann, und ich reagiere darauf mit sozusagen einer Bestrafung. Bestrafung kann auch nur heißen, ich gehe in so eine väterlich schimpfende Rolle, ja, und sage, also wie kannst du nur, du weißt doch oder so, ja, dann macht es vielleicht ein schlechtes Gefühl, aber vor allen Dingen wird die Mitarbeiterin mir beim nächsten Mal wahrscheinlich es nicht mehr so erzählen oder es ein bisschen kleiner reden. So, das heißt, ich brauche erstmal diese Offenheit und dann ist, glaube ich, wichtig, also ne, diese Basis zu schaffen und nachzufragen und nach dem Erleben zu fragen und nach, aber auch konkret, ne, wie viel hast du gemacht, wann hast du Feierabend gemacht und so. Und dann kann man über Lösungen sprechen, da kommen wir vielleicht nochmal drauf, die dann häufig auch individuell sind. Und trotzdem muss ich sagen, dass ich natürlich als Führungskraft auch an den Punkt kommen kann, wo ich dann auch selber entscheiden muss, wo ich sagen muss, pass auf, lieber Mitarbeiter, du machst jetzt bitte nach unserem Gespräch den Rechner aus. Ja, und dann sagt er, aber ich muss, und dann muss man, da muss ich eben als Führungskraft entschieden sein, zu sagen, nein. Na, und wir reden morgen über die Priorisierung, wir gucken uns deine Themen an und wir finden eine Lösung, aber für heute ist Schluss. Oder auch das Thema gibst du ab. Und das ist häufig konfrontativ, aber da bin ich eben auch in meiner Fürsorgepflicht als Führungskraft natürlich an einem bestimmten Punkt gefragt, auch selber eine Entscheidung zu treffen. Die kann ich natürlich auch abstimmen mit meiner Führungskraft, mit HR oder nicht zuletzt natürlich auch mit dem Mitarbeiter selber. Ich kann das auch erklären. Aber das habe ich auch schon erlebt, dass das für dann auch wiederum für Mitarbeitende, wenn es dann so ist, dann strampeln die erstmal und sagen nein, 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 nein. Und dann sind sie dann doch irgendwie auch erleichtert, weil sie sagen, okay, puh, ja, jetzt ist auch klar, ich muss es auch nicht machen. So. Und auch das ist keine Niederlage, sondern einfach, ne, ich schütze dann den Mitarbeiter, auch indem ich sage, nein, die Aufgabe jetzt nicht oder jetzt Schluss. Hm. Ja. Das kann auch passieren.
Okay. Jetzt haben wir uns ja so ein bisschen angeschaut, was die Mitarbeitenden angeht und wie es für oder wie die Führungskraft agieren kann. Wenn wir jetzt so Befragungsergebnisse anschauen, ist tatsächlich die Führungsebene ab einer gewissen Ebene tatsächlich die das größte Belastungserleben hat, zumindest in unseren Erhebungen. Ja. So, ne? Wenn man sich auch anschaut, was heute von der Führungskraft alles verlangt wird, ne? Wenn wir jetzt gerade das nehmen, was wir gerade gesagt haben, alle Mitarbeiter im Blick haben, wir haben teilweise in produzierenden Gewerbe, nachher, da gibt es dann noch so VorarbeiterInnen-Ebenen dazwischen, aber tatsächlich die Person mit Personalverantwortung hat dann 20, 30 teilweise mehr Leute unter sich, die sie im Blick haben muss, tendenziell ziemlich viel Verwaltungstätigkeiten, die mit der Führungsrolle auch einhergehen, oft auch noch eine fachliche Verantwortung. Das alles zusammen führt schnell zu einer Überlastung auch der Führungsebene. Was würdest du einer Führungskraft mit auf den Weg geben wollen?
Also einmal, ich sag sofort was zu der Frage. Einmal, glaube ich, ist auch wichtig zu verstehen, dass ich als Führungskraft eben auch einen direkten Einfluss auf die Gesundheit meiner Mitarbeitenden habe. Also Führungskräfte nehmen ihren Krankenstand in gewisser Weise auch mit. Und das, was ich eben gesagt habe, so zum Umgang mit Überlastung bei diesen Hochleistungsmitarbeitenden, das klingt vielleicht auch, wenn du sagst, produzierendes Bewerber, auch manchmal so ein bisschen abgehoben, weil das sicher auch nicht in allen Branchen so vergleichbar ist. Ja. Und auch im produzierenden Gewerbe sind die Mitarbeitenden motiviert und leistungsbereit, aber es ist häufig nochmal eine andere Art von Identifikation und ne, also nicht besser oder schlechter, aber die Dinge funktionieren eben anders in der Fabrik als in der Beratung. So. Und von daher geht es da auch eben natürlich sehr viel darum, bringe ich meinen Mitarbeitenden Wertschätzung gegenüber, bin ich klar in meiner, also in meiner Aufgabenzuteilung, bin ich transparent in meiner Kommunikation. Also klassische Führungstugenden, die eben auch gleichzeitig zur gesundheitsförderlichen Führung beitragen und zur Gesundheit von Mitarbeitenden beitragen. Warum sage ich das? All das, also diese Basics zu zeigen als Führungskraft, egal ob jetzt in der Produktion oder in der Beratung oder sonst wo, fällt schwerer, wenn ich selber überlastet bin. Weil wenn ich selber überlastet bin als Führungskraft, wenn ich selber unter Druck komme, dann fange ich an, selber in meinem Verhalten auf diesen Druck zu reagieren. Und dann bin ich so bei der klassischen Stressreaktion, die eben entweder Angriff, Flucht oder Vermeidung oder Erstarrung bedeutet. Ja? Also das heißt, ich fange dann an, mich rauszuziehen aus den Gesprächen mit Mitarbeitern oder selber impulsiv und laut zu werden oder zwanghaft alles zu kontrollieren. Also mein eigenes Verhalten wird sozusagen auch für Mitarbeitende belastender. Das heißt, es gibt also zwei Gründe, dass ich mich als Führungskraft auch um meine eigene Gesundheit kümmern sollte. Der eine ist eben meine eigene Gesundheit und der andere ist aber auch der Effekt, den ich auf die Mitarbeitenden habe. Und natürlich ist es so, genauso wie du das sagst, dass Führungsaufgaben sehr anspruchsvolle Aufgaben sind in der Regel, in denen es auch zu häufig auch zu Überlastungssituationen kommt. Und ich muss als Führungskraft und ich sollte als Führungskraft eben nicht sozusagen diese Selbstverständnis von ich opfere mich fürs Team aufbringen, sondern eher auch die Haltung, die man so, das Bild, was häufig genutzt wird, das so im Flugzeug hat, wenn die Kabine, wenn angesagt wird, dass im Fall eines Notfalls die Sauerstoffmasken aus der Kabinendecke fallen und man sie sich erstmal selber aufsetzt und dann Mitreisenden hilft. Ja? Also wenn ich als Führungskraft nicht auf mich selber achte, bin ich A, ein schlechtes Vorbild für meine Mitarbeitenden, weil ich dann definiere, okay, man ist hier gut und erfolgreich, wenn man quasi schlecht mit seinen eigenen Ressourcen umgeht. Ja? Und ich bin auch weniger gut dazu in der Lage, ganz praktisch meine Mitarbeitenden konstruktiv und erfolgreich zu führen. Ja? Genau, also ja, auf jeden Fall achten und da gibt es dann unterschiedliche Ansätze, was ich tun kann. Da sprechen wir vielleicht noch drüber als Führungskraft.
Ja, also ich stelle es mir herausfordernd vor, weil eine Führungskraft im Zweifel ja Druck von zwei Seiten erfährt. Ne? Also du hast auf der einen Seite hast du sozusagen die betriebswirtschaftlichen Anforderungen, die an dich herangetragen werden, welche Art auch immer, sei es produzierendes Gewerbe, aber auch genauso in der Beratung. Und auf der anderen Seite hast du dann die Anforderung, pass auf deine Mitarbeitenden auf, die sollen möglichst gesund und langfristig leistungsfähig sein und die wollen wir nicht verbrennen. Ne? Das sind ja im Prinzip zwei sich widersprechende Zielvorgaben, denen man dann nachläuft. Ja. Wie geht man damit um?
Also erstens muss man sagen, genau das ist ein ganz wesentlicher Teil von Führung, unterschiedliche Erwartungen zu managen, nicht unbedingt immer miteinander in Einklang zu bringen, dann wäre es halt schön, ne, wenn es so eine Win-Win-Lösung immer gäbe, sondern auch eben bewusst zu entscheiden, wo ich jetzt nachgebe und welche Richtung ich starte. Und vielleicht sage ich das auch nochmal so als Bild, also du hast das schön beschrieben, wenn ich mir vorstelle, ich hänge so an unterschiedlichen Seilen und jeder zieht an mir, dann ist das erstmal so das Bild einer Marionette, ne? Da werde ich halt so ein bisschen bewegt und da, wo gerade mehr gezogen wird, da gehe ich halt hin. Das ist nicht zuletzt auch für Führungskräfte selber sehr belastend, ja, weil das nicht mit etwas einhergeht, was wir als Psychologinnen und Psychologen Selbstwirksamkeit nennen, also das Gefühl, selber etwas bewirken zu können in der Welt oder in meiner Rolle. Ja. Aber um das zu erreichen, um diese Selbstwirksamkeit zu erreichen, muss ich eben auch selber entscheiden, wie ich mich zu Erwartungen positioniere. Das heißt, ich sollte mir diese Erwartungen anschauen, ich sollte sie gut verstehen. Und ich sollte dann gegebenenfalls auch im Gespräch mit meiner eigenen Führungskraft oder auch mit dem Team sehr bewusst darüber entscheiden, welche Erwartungen ich jetzt wie erfülle und welche ich auch frustriere. Gerade dieses Gefühl, es allen recht machen zu wollen, was viele Führungskräfte auch haben, das führt auf jeden Fall, ist auf jeden Fall eine Straße ins Verderben. Ja? Denn das wird nie gelingen. Als Führungskraft macht man sich immer irgendwie auch die Hände schmutzig, weil man nie allen gleichermaßen gerecht wird. Und dieses Selbstverständnis brauche ich, was nicht heißt, ich ignoriere Erwartungen, sondern ich setze mich mit ihnen auseinander und entscheide dann aber auch aktiv. Ja, und dann, das kann auch bedeuten im Übrigen, ne, weil du das so gesagt hast, die wirtschaftlichen Ziele, die Gesundheit oder Zufriedenheit der Mitarbeitenden, das kann auch bedeuten, dass ich in letzter Konsequenz auch zu der Frage komme, kann ich diese Rolle und will ich diese Rolle so weiter ausfüllen? Ja, weil wenn es heißt, okay, immer, keine Ahnung, immer mehr Vertriebserfolge und die Mitarbeitenden, denen fehlt es an Mitteln und die machen schon Überstunden und die sind voll engagiert und so, und ich sehe gar nicht sozusagen, wo ich noch ansetzen kann. Vielleicht habe ich noch was übersehen, da kann ich noch hingucken, aber wenn es ein strukturelles Mismatch ist, dann muss ich mich natürlich irgendwann fragen, will ich jetzt in der Mitte davon stehen und sozusagen der sein, der das irgendwie aushält.
Hm. Okay, das heißt, da müsste man im Prinzip von Organisationsseite rangehen und sagen, was haben wir eigentlich für Erwartungen an unsere Führungskräfte und sind die überhaupt erfüllbar? Ne, früher oder später wenn die Führungskräfte bei sich selbst sind, wird die Organisation ja an dem Verlust von guten Führungskräften merken, dass es da ein Mismatch gibt. Das wäre so ein Punkt. Mhm. Was ich noch ausgezogen habe, ist, im Prinzip wäre es eine wichtige Kernkompetenz von Führungskräften, ein gesundes Erwartungsmanagement für sich zu entwickeln und sich damit für sich transparent mit auseinanderzusetzen. Was ist das eigentlich für eine Erwartung, die an mich herangetragen wird? Und wie priorisiere ich die für mich in meinem Führungsverhalten? Was gibt es darüber hinaus noch für Unterstützungsmöglichkeiten von Organisationsseite, aber auch für Ressourcen, die Führungskräfte aufbauen können, um sich da zu verbessern?
Ja, also vielleicht noch ein Satz, weil das geht dann genau in die Richtung zu dem, was du eben nochmal richtig zusammengefasst hast. Ne? So diese Auseinandersetzung mit den eigenen, man nennt das häufig Antreibern. Ja, also sowas wie sei stark, sei perfekt, sei gut, mach keine Fehler und so. Haben wir alle. Ja, sorgt auch dafür, dass wir erfolgreich sind, dass wir uns eben, dass wir Energie ziehen aus bestimmten Anreizen, Motiven. Aber da ist eben wichtig, gerade als Führungskraft, dass ich sie kenne, dass ich mich damit auseinandersetze, damit ich im Zweifel auch sagen kann, okay, mein lieber Freund, Antreiber, ne, in der Regel hilfst du mir, aber hier ist jetzt mal Feierabend. So, hier entscheide ich mich gegen dich, hier mache ich mal nicht perfekt. Ja. Und da bin ich dann schon in einem Feld, wenn wir so über Resilienz, Widerstandskraft, Gesundheit reden, was ganz wichtig ist, eben nämlich der Aufbau von Ressourcen. Und da spielen Unternehmen und Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter oder Führungskraft selber auch zusammen. Und man unterscheidet da ganz klassisch zwischen einmal körperlichen Ressourcen, ja, also das heißt von Unternehmensseite ergonomische Arbeitsbedingungen, gesundheitsförderliche Arbeitsbedingungen, auch auf physiologischer Ebene, körperlicher Ebene. Das heißt als Führungskraft selber, ich setze mich damit auseinander, wie ich mich ernähre, welche Muster ich da auch habe. Ja, also neige ich zum Stressessen oder zum Rauchen unter Druck oder so, also welche Muster habe ich auch körperlicher Hinsicht und was kann ich tun, um da Ressourcen aufzubauen? Schlafe ich gut? Sorge ich dafür? Habe ich Routinen, wie ich nach der Arbeit abschalten kann, um auch in eine Erholungsphase zu kommen? Bewege ich mich genug? Ja? Sorge ich für Kräftigung meines Körpers? Ja? Also das ist alles so viele Dinge auf körperlicher Ebene. Dann kommen die sozialen Ressourcen, also das Miteinander. Auch da kann ich als Unternehmen dafür sorgen, dass es beispielsweise Austauschmöglichkeiten gibt. Also Konzepte, die man dann kollegiale Beratung nennt beispielsweise, wo man also gemeinsam im offenen Kreis auch über Herausforderungen in der Führung sprechen kann. Gibt es Unterstützungsangebote wie Coaching oder Beratung durch die HR-Abteilung oder die eigene Führungskraft? Ja, also soziale Ressourcen, die wiederum kann ich auch selber aufbauen, wenn ich weiß, ich bin eher introvertiert als Führungskraft. Wie kann ich dafür sorgen, dass ich trotzdem sehr aktiv mein soziales Netzwerk im Unternehmen, aber auch außerhalb aufbaue, damit ich im Zweifel, wenn dann die Belastung da ist, auch ein Netz habe, was mich auch auffängt, ja, von Menschen, die mich auch unterstützen. Und das Dritte sind dann die mentalen oder psychischen Ressourcen. Da gehört dann eben zum Beispiel auch die Auseinandersetzung mit den eigenen Antreibern dazu, das Erlernen von Problemlösetechniken, aber auch sowas wie Achtsamkeitsübungen, ja, Meditationsübungen, die auch nicht für alle, aber für viele Führungskräfte erstaunlich wirksam sind, um dann auch besser mit Belastung umgehen zu können. Und auch das wiederum kann ich als Unternehmen natürlich fördern oder kann auch Ressourcen zur Verfügung stellen, die es Führungskräften auch erleichtert, damit umzugehen. Ein letztes noch, da bin ich nochmal bei diesem Kulturaspekt. Da kann ich mich natürlich auch in Bezug auf Führungskräfte als Unternehmen fragen, welchen Stellenwert haben die, aber was ist so das Bild einer erfolgreichen Führungskraft bei uns? Und da macht es einfach einen Unterschied, ob ich sage, bei uns wird diejenige Person Führungskraft, wo das Licht abends immer am längsten brennt, oder ob ich sage, ich feiere auch die Leute, die einfach pünktlich Feierabend machen, weil sie ihren Laden einfach im Griff haben, auf eine unaufgeregte Art. Ja, auch das ist was, was ich als Unternehmen tun und mich auch fragen kann, wie ich das mache.
Okay. Wenn wir jetzt uns mal dieses ganze Thema Antreiber anschauen, das kommt ja aus der Transaktionsanalyse, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Wie würde so eine Arbeit daran aussehen? Du sagst ja, man sollte sich damit mal beschäftigen. Wäre das so ein Impuls in Richtung Führungskraft? Ja. Schaut euch mal Transaktionsanalyse an, schaut euch mal innere Antreiber an und begebt euch da mal in einen Selbstfindungsprozess, was es ja am Ende des Tages ist. Ne? Man erkennt ja sich selbst und seine Herausforderungen ein bisschen.
Also ich sage gleich nochmal was zu diesem eher Coaching-basierten. Ich würde vielleicht starten mit einer Antwort, die ich auch einem Schichtmeister geben kann oder jemandem, der in der Produktion irgendwie ein Team führt. Ne? Da würde ich erstmal sagen, hör mal, was ist das eigentlich, was dich nervt, was dich fertig macht so in Situationen? Und dann, keine Ahnung, und dann sagt er, ja, wenn hier Fehler passieren, wenn wir hier auf einmal irgendwie Mist machen, ne? Und oder der sagt, ja, wenn die Leute irgendwie, wenn ich das Gefühl habe, die machen alle, was sie wollen und die hören hier, aber ich kann mir den Mund fusselig reden, die hören nicht auf mich. Und dann ist die entscheidende Frage zu sagen, was würde das denn bedeuten, wenn es so ist? Was würde das über dich aussagen? Ja, und dann kommt sowas wie, ja, keine Ahnung, dass ich hier, dass mich hier keiner respektiert oder dass ich es nicht gebacken kriege oder dass man uns nicht mehr vertraut, weil wir hier zu viele Fehler produzieren. Mhm. Ja? Und das ist eine Frage, die kann ich mir auch selber stellen. Ich kann mich selber fragen, okay, was ärgert mich eigentlich? Und was, wenn das wirklich so wäre, wenn meine schlimmsten Befürchtungen wahr würden, was würde das eigentlich über mich aussagen? Und dann bin ich eigentlich sehr nah an dem, was wir Antreiber nennen. Ne? Das heißt dann so, okay, ich bin nur gut, wenn ich keine Fehler mache. Ich bin nur gut, wenn ich stark bin. Ich bin nur gut, wenn mich alle respektieren jederzeit. Ja? Und wenn ich das weiß, ja, und da hilft dann häufig tatsächlich auch jemand, mit dem ich das besprechen kann. Ne? Das ist nicht so leicht, das nur für sich zu machen. Aber wenn ich das weiß und wenn ich vor allen Dingen erkenne, in welchen Situationen wird so dieser Knopf gedrückt, also welche Situationen sind dafür prädestiniert, dass ich voll in diesen Modus jetzt aber durchhalten stark sein komme, dann geht es eigentlich darum, immer so in diesen Reizreaktionsmechanismus, das ist die Situation, so reagiere ich darauf, eine Lücke reinzukriegen und mich in dieser Lücke zu fragen, okay, was will ich jetzt eigentlich? Ja, und dann kann ich sagen, okay, mir ist das wichtig, ich will jetzt hier, ich will dieses Projekt jetzt zu Ende bringen und dann mache ich auch mal eine Spätschicht, ja, und nehme dafür am nächsten Tag mal frei oder so. Also, ne, ich kann mich bewusst dafür entscheiden und ich kann sagen, ja, stimmt. Ne, eigentlich komme ich jetzt wieder so in dieses Muster, von dem ich weiß, dass es mir eigentlich nicht gut tut. Ne, weil das ist ja das Paradoxe bei diesen Antreibern. Sie bringen mich eigentlich zum Erfolg, ja, weil ich eben sage, okay, ich will keine Fehler machen, strenge ich mich auch besonders an und bin auch erfolgreich. Und dann kippt es aber, weil ab einem bestimmten Punkt wird auch mein Ergebnis schlechter, wenn ich nicht reflektiert mit diesem Antreiber umgehe, sondern ne, dann komme ich ins Micromanagement, dann komme ich in so eine Überkontrolle, dann werde ich irgendwie angespannt und dann wird auf einmal das Ergebnis schlechter. Also ich muss diesen Punkt finden, wo mir meine Motivation noch hilft. Und dann muss ich aber auch ja, das Ganze sozusagen im Zaun halten und mich selber führen und mich selber dazu ermahnen, jetzt eben zu stoppen und zu sagen, nein, im Sinne des Ergebnisses und im Sinne meiner Gesundheit höre ich jetzt auf oder gehe jetzt in eine andere Richtung. Aber das ist eben für viele Führungskräfte echt herausfordernd. Da hilft manchmal ein Coaching, da hilft der Austausch untereinander und überhaupt aber auch erstmal so das Anerkennen dessen, dass wir eben nicht völlig quasi gezwungen sind in unser Schicksal, sondern dass wir eben auch eine Freiheit haben zwischen Reizreaktionen. Hm. Ja, ich glaube, das hat Frankl mal gesagt, dass zwischen Reiz und Reaktion die Freiheit liegt. Hm. Ja, also, dass ich da eben auch entscheiden kann, wie ich jetzt vorgehen will.
Jetzt haben wir so mal ein Themenfeld ein bisschen genauer angerissen. Du hast noch so ein paar andere Aspekte genannt. Du hast Resilienz als ein Buzzword noch genannt. Ich stelle es mir so vor, wenn ich jetzt in die eine oder andere Organisation reinschaue, die wir auch so begleitet haben in den letzten Jahren, da kommt man dann in so eine Managementrunde, da sitzen 16 gestandene, weißhaarige Männer, möglicherweise eine Frau. Mhm. Und wenn ich denen jetzt sage, wäre ganz gut, wenn ihr euch mit den Themen Achtsamkeit, Resilienz mal beschäftigen würdet, dann stelle ich es mir so vor, dass da eher mir Ablehnung entgegenkommen würde. Wie kriegt man die gepackt?
Ja, also ist ganz witzig, ich habe heute Morgen noch einen Podcast über da ging es um evolutionäre Psychologie gehört. So, die würden sagen, ne, na klar, das ist eben auch das typisch männliche, evolutionär auch geprägte Muster von Stärke zeigen, um letztlich auch Erfolg in der Evolutionskette haben zu können und die Gene gut weitergeben zu können. Ne? Also irgendwie scheint es ja was zu sein, was was auch in uns angelegt ist, dass wir eben uns auch messen wollen, dass wir in der sozialen Hierarchie nach oben wollen. Und das machen Männer durchaus anders als Frauen, wenn man das so ganz schematisch darstellt. Von daher ist diese Beobachtung nicht falsch. Für beide Geschlechter und für alle Menschen gilt aber, dass so der alte Satz von Dale Carnegie gilt, dass der Köder eben dem Fisch schmecken muss und nicht dem Angler. Das heißt, wenn ich als jemand, der Achtsamkeit vermitteln will, jetzt in so eine Managementrunde komme, dann hilft es wahrscheinlich wenig, wenn ich von meiner eigenen spirituellen Befreiung und Erkenntnis spreche, sondern ich muss denen sagen, wie sie dadurch erfolgreicher werden. Ja, ich muss sozusagen ich brauche die Eintrittskarte, ist erstmal zu sagen, wenn du achtsam mit dir umgehst, wenn du achtsam mit deiner Umwelt umgehst, und vielleicht brauche ich sogar einen anderen Begriff, by the way, und sollte nicht Achtsamkeit sagen, sondern aufmerksam oder sehr bewusste Führung oder so, ja, das davon ab ist aber eben wichtig, dann zu sagen, dann, ne, das zeichnet erfolgreiche Führungskräfte aus. Mhm. Ja. Und auch da hilft manchmal so das Beispiel aus dem Sport zu sagen, ne, das sind alles Leute, die Profisportler, die schlafen alle wahnsinnig viel. Mhm. Ja, die achten alle wahnsinnig gut auf ihre Ernährung. Die setzen sich sehr mit ihren eigenen Verarbeitungsmechanismen auseinander, weil es sie erfolgreicher macht. Ja, also ich darf nicht im ersten Schritt zumindest, darf ich nicht das Motiv in Frage stellen, sondern ich muss andocken an das Motiv der Menschen, die ich da vor mir sitzen habe. Im zweiten Schritt kann ich vielleicht trotzdem, wenn ich einmal einen Fuß in der Tür habe, sagen, übrigens, das, was du hier anstrebst, ja, bist du eigentlich sicher, dass sich das letztlich auch glücklich machen wird, ne, wenn es dann nur irgendwie zum Vorstand geschafft hast? Oder was ist eigentlich wirklich das, was dich zufrieden macht, auch dauerhaft? Ne? Das ist aber, das kann erst der zweite Schritt sein.
Okay, das heißt, man nutzt eher Argumente, die für die Person relevant sind, sowas wie,
auf jeden Fall.
Wenn du möchtest, dass deine Leute mehr leisten, mehr Umsatz generieren, was auch immer, dann kriegt man möglicherweise auch leichter eine Führungskraft davon überzeugt. Wir sind schon ein wenig am Ende unserer Zeit. Ich stelle gerne am Ende die Frage so ein bisschen als Takeaway für die Hörerinnen und Hörer. Also stell dir vor, eine ideale Führungskultur nach deinen Vorstellungen, und du möchtest dahin. Du kommst aber gerade vielleicht in so einen Kontext, den wir gerade eben beschrieben haben, in dem gesunde Führung vielleicht eher ein, ich sag jetzt mal, ein Schimpfwort wären. Was wären sozusagen die zentralen Impulse, die du da setzen würdest? Gerne sowas, was irgendwie umsetzbar ist, auch für die Personen, die sich in diesem Kontext befinden.
Also erstmal würde ich sagen, Gesundheit ist ein Verb. Ja, also es ist, Dinge, die ich tue, sind gesundheitsförderlich oder gesundheitsschädlich. Ja, und ich kann mich für also mehr Gesundheit entscheiden. Das zweite damit zusammenhängende ist, gesunde Führung ist auch gute Führung, ist auch erfolgreiche Führung. Wirtschaftlicher Erfolg und Gesundheit sind kein Gegensatz, sondern sie bedingen einander. Wenn ich nachhaltig erfolgreich sein will, dann brauche ich auch eine Kultur, in der die Menschen gesund bleiben können. Es sei denn, ich kann sie andauernd austauschen. Ja, aber das ist in den meisten Unternehmen nicht der Fall. Ja. Und dann würde ich auch noch sagen, dass sozusagen die Auseinandersetzung mit der Gesundheit eben kein Zeichen von Schwäche, sondern eins von Stärke ist. Und dass ich eben, dass wir alle ja auch für unser Leben und auch für unsere Unternehmen Dinge anstreben, die auch über den Tag hinausgehen. Wir wollen alle gesund alt werden und auch mit unseren Enkeln noch spielen. Und wir wollen auch Unternehmen haben, die nicht nur das nächste Jahr überleben, sondern die dauerhaft überleben. Das heißt, das Investieren auch in Dinge, in eine Haltung, in ein Prinzip, was sich dann auch nachhaltig auszahlen wird, ist auch im wirtschaftlichen Sinne und im persönlichen Sinne lohnt. Ne? Und dann vielleicht, wenn ich noch ein Letztes sagen darf, weil das klang jetzt auch, wenn ich mir so selber zuhöre, dann eher so ein bisschen philosophisch. Ich glaube, wenn man hingucken will und wenn man Mitarbeitende fragt, dann gibt es im Alltag ganz viele Dinge, kleine Dinge, die man verändern kann, um das Leben einander und für sich leichter zu machen, und ganz viele kleine Dinge, die man in den Alltag einbauen kann, um Ressourcen zu stärken, auf den drei Ebenen, die wir besprochen haben. Und das heißt, wenn ich erstmal so den Wunsch habe, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen, dann finde ich auch die Ansatzpunkte, und die sind nicht immer teuer, die lenken nicht immer von der Arbeit ab, sondern im Gegenteil, die kann ich ganz gut in den Arbeitsalltag einbauen.
Vielen herzlichen Dank, Patrick, für deine Beiträge. Hat riesigen Spaß gemacht. Ich hoffe, wir bleiben in Kontakt. Das Thema betrifft uns alle. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag.
Dankeschön. Tschüss.
Das war Zufrieden arbeiten. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freuen wir uns sehr über eine 5-Sterne-Bewertung. Darüber hinaus sind wir offen für Kritik, Kommentare und Anregungen. Schick uns hierzu doch einfach eine Mail an podcast@consulimus.de. Am meisten aber freuen wir uns über eine persönliche Weiterempfehlung und wenn du auch bei der nächsten Folge wieder einschaltest.